Um diese Szene geht es heute genau. Als an diesem Morgen die Jünger wach wurden, Petrus, Jakobus und Johannes, hätten sie wahrscheinlich noch gar nicht gedacht, was dieser Tag alles mit sich bringt. Mit dem Herrn Jesus unterwegs zu sein, ist immer spannend. Man erlebt ganz schön viel. Das wussten die Jünger. Tag ein, Tag aus. Aber was dann passierte an diesem einen Tag, auf diesem einen Berg, das hat sehr viel verändert. Die Begebenheit der Verklärung Jesu, so wie sie überschrieben ist, befindet sich in Matthäus 17 und aber auch in Lukas 9. Ich lese aus Matthäus 17. 6 Tage später nimmt Jesus dann Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite. Und er bringt sie auf einen hohen Berg hinauf, ganz für sich. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Obergewänder wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und unterhielten sich mit ihm. Da reagierte Petrus und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werden wir hier 3 Hütten anfertigen. Eine für dich und eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine helle Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und nachdem Jesus dazugekommen war, berührte er sie und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, da sahen sie niemanden außer Jesus. Und während sie von dem Berg herabstiegen, befahl Jesus ihnen und sagte: Erzählt niemanden von der Erscheinung, solange der Menschensohn nicht von den Toten auferstanden ist. Eine sehr interessante, aber sicherlich auch merkwürdige Situation, die da gewesen ist auf dem Berg. Jesus ist wieder auferstanden. Und die Jünger fingen an, auch von diesem Ereignis zu erzählen. Und weil das so geschah und weil wir es auch in der Bibel drin stehen haben, wissen wir es heute und können ganz offen darüber reden. Denn Jesu letzte Worte waren ja: Redet nicht darüber. Also Petrus, Jakobus und Johannes sollten ruhig sein über das, was sie erlebt hatten. Und sie haben auch nicht alles mitbekommen und sicherlich auch nicht alles verstanden dort oben. Aber deswegen müssen wir uns zuerst die Frage stellen: Warum gab es denn überhaupt dieses Ereignis? Es war scheinbar wichtig für Petrus, Jakobus und Johannes und auch für uns heute, denn wir dürfen davon lernen. Wir dürfen versuchen, das zu verstehen. Wenn man versucht, das ein bisschen zeitlich einzuordnen, dann sehen wir, dass kurz vor Matthäus 17 Jesus das erste Mal öffentlich davon spricht, dass er bald sterben wird. Seine erste Leidensankündigung steht in Matthäus 16. Und jetzt gehen hier 3 Jünger mit dem Herrn Jesus auf einen hohen Berg. Jesus möchte dahin gehen, um zu beten, lesen wir. Und während er betet, verwandelt er sich. Warum ist das passiert? Was kann man denn von dieser ganzen Szene überhaupt lernen? Was kann man davon mitnehmen? Das haben sich sicherlich auch die Jünger gefragt, als sie wieder vom Berg runtergingen. Ein Ereignis nur für uns, nicht für die anderen. Und nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, haben sie davon erzählt. Und auch wir dürfen heute fragen: Was soll uns dieses sagen? Denn es muss doch eine Bedeutung haben, oder nicht? Jesus, der Sohn Gottes, hätte doch jederzeit mit Mose und Elia reden können. Geht es darum, dass er mit Mose und Elia spricht? Sie haben doch schon vor tausenden Jahren miteinander gesprochen. Und da merken wir, das scheint irgendetwas Besonderes zu sein. Fangen wir mal an. Das Erste, was wir sehen in diesem Ereignis, ist, dass Jesus verwandelt wird oder verklärt wird. Warum passiert das? Und wie ist das überhaupt möglich? Ich glaube, physikalisch können wir das ganz schlecht erklären. Das war damals schon bei Mose schwierig zu erklären. Aber wieso leuchtete damals denn Mose oder jetzt hier ganz besonders natürlich auch Jesus? Warum? Wir lesen in Johannes 1, Vers 9, dass Jesus das Licht der Welt ist, das in die Welt gekommen ist, um die Menschen zu erleuchten, um die Herzen zu erleuchten, um alles aufzudecken, was bei den Menschen ist. Es ist die wahre Natur von Jesus, die wahre Natur von Gott, das Licht. Und deswegen lesen wir auch, dass nicht jeder zum Licht kommt. In Johannes 3, Vers 16 steht ja da, dass Jesus, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass Jesus kam und gestorben ist. Ein paar Verse weiter hören wir, dass aber nicht jeder zum Licht kommt, weil einige nicht wollen, dass ihre Sünden aufgedeckt werden. Und daran merken wir schon, bei Licht geht es eigentlich um positive Eigenschaften, dass etwas aufgedeckt wird, dass etwas hell ist. Und wir sprechen oft auch direkt von Wärme, wenn wir von Licht sprechen. In Offenbarung 21 lesen wir sogar davon, dass die Stadt Gottes im Himmel keine Sonne bedarf, weil Gott selbst dort ist und er das Licht. Gott ist Licht. In ihm ist gar keine Finsternis. Das ist gar nicht möglich. Demnach war, als Jesus hier auf Erden war, wie möchte man das sagen? Wir müssten es eigentlich umdrehen. Jesus hat sich die ganze Zeit verborgen. Hier auf diesem Berg zeigt er seine wahre Natur, so wie er ist. Und das konnten nicht alle fassen. Petrus, Jakobus und Johannes werden lange darüber nachgedacht haben. Wie kann ein Mensch sich so verändern, so leuchten? Sie suchen ja förmlich nach Worten, wie hell das Ganze ist. Aber so ist Gott. Gott ist Licht. Wie siehst du Jesus? Zugegeben, das hier mag nur ein Bild sein. Und bei dieser Geschichte mögen wir alle unsere Vorstellungen irgendwie haben. Aber wie siehst du Jesus? Wie würdest du Jesus einordnen? Siehst du Jesus als einen Menschen, wie du und ich? Dann ist dieses Ereignis hier ein bisschen schwierig einzusortieren. Denn kein Mensch strahlt so. Aber Jesus tat es. Durch dieses Ereignis lässt Jesus dir eigentlich keine andere Wahl, als wirklich darüber nachzudenken, wer Jesus für dich ist. Und dann hören wir dort, dass auf einmal Menschen bei ihm waren. Mose und Elia. Sie waren aus dem Nichts. Einfach da. Sie sind nicht mit dem Berg hochgegangen. Sie waren schon oben. Nein, sie kamen vielleicht sogar von oben. Sie waren auf einmal da. Das konnten sie sich nicht erklären. Aber sie wussten sofort, es ist Mose und es ist Elia. Das konnten sie einordnen. Im Grunde genommen die Vertreter für das Gesetz und die Propheten. So wird oft auch das Alte Testament genannt. die Bibel, die man bis dahin hatte, wurde unterteilt in Gesetz und Propheten. Damit wusste man, die Bibel, das Alte Testament ist gemeint. Und hier waren nun die beiden, Mose und Elia. Und sie reden miteinander. Die Jünger haben versucht, ein bisschen was zu verstehen. Und wir haben es beschrieben bekommen, sie redeten über den Ausgang, den sie... Ja, hier in Matthäus stand das gar nicht drin. Ich versuche es mal in Lukas 9 zu lesen. Da heißt es, und Lukas 9, Vers 30, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er, also Jesus, in Jerusalem erfüllen sollte. Das war das Thema, was die dort oben auf dem Berg hatten. Viel werden die Jünger vielleicht gar nicht verstanden haben, viel mehr. Denn wir hören dann davon, dass sie dann sogar einschliefen. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, Jesus hätte doch jederzeit mit ihnen reden können und hat sogar schon mit ihnen geredet. Von wem hat Mose die Gebote bekommen? Von wem hat Elia alles bekommen? War es nicht von Gott selbst? War es nicht von Jesus, der schon immer mit diesen Menschen gesprochen hat? Und jetzt stehen die da und unterhalten sich über das, was in Jerusalem bald passieren wird. Können Mose und Elia Jesus beeinflussen? Oder ging es da gar nicht drum? Wollten die nur noch mal abstimmen, was die alles zu erledigen haben? Da bleiben ein paar Fragen offen. Aber vielleicht sind es sogar Mose und Elia, die eines Tages sogar wieder in Jerusalem sind und dort wieder eine Botschaft zu verkündigen haben. Wir wissen um die zwei Zeugen, die in der Offenbarung berichtet werden. Es sind Menschen, die haben viel mit Jesus erlebt, zu ihrer Lebzeit. Nun, wo Jesus da ist, sprechen sie mit ihm. Und es wird deutlich, dass die ganze Bibel sich eigentlich zentriert auf Jesus. Von diesen drei Leuten, die da waren, Jakobus, Petrus und Johannes, gibt es sogar Menschen, die diesen beiden sehr ähnlich sind. Der Mose hat damals ein Fundament gelegt, hat damals die 10 Gebote gegeben. Und man sagt somit, er war quasi der Begründer des Volks Israel oder dieser Gebote, dieser ganzen Satzung. Die ersten Bücher heißen 5 Bücher Mose, nach ihm benannt. Von Petrus wird gesagt, er ist der Fels. Darauf wird die Gemeinde gegründet. Ein Stück weit ist da eine Ähnlichkeit zu sehen. Und bei Elia, der Prophet, der eine geistliche Sicht der Dinge hatte, das sehen wir besonders bei Johannes, der später sogar noch die Offenbarung schrieb, der eine ganz andere Beziehung zu Jesus hatte. Die Taufe bei Jesus hat seinen Dienst eingeleitet. Das war zu Beginn seines Wirkens. Wir haben vorhin schon gehört, die erste Leidensankündigung war scheinbar kurz vorher. Und so können wir sagen, dieses Ereignis, diese Verklärung leitet seinen Tod, leitet seinen Ausgang ein. Und das ist das, was sie ja dort auch beschreiben, wo sie miteinander reden, wo sie besprechen, wie der Ausgang sein soll. In Jerusalem, wo Jesus dann auch sein wird und sterben wird. Und dann sind wir bei den Jüngern. Bei den Jüngern, die das Ganze beobachten aus einer vielleicht etwas größeren Distanz, aber die alles genau überblickt haben. Ich lese das nochmal aus Lukas 9, weil genau dort lesen wir jetzt etwas von dem Ereignis, was so in Matthäus 17 so nicht beschrieben wurde. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia, das las ich gerade schon, jetzt 31. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Wie kann man bei einer solchen Situation schlafen? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr einen spannenden Film guckt oder wenn ihr irgendwas Aufregendes im Leben erlebt, dann fällt euch, glaube ich, nicht ein zu schlafen. Dann wollt ihr dabei sein. Dann wollt ihr was erleben. Wahrscheinlich sollten sie schlafen. Wahrscheinlich sollten sie auch alles jetzt noch gar nicht mitbekommen. Aber das ist doch ganz schön ärgerlich, oder? Ich meine, als sie nach unten waren und miteinander getuschelt haben, hast du was mitgekriegt? Nein, ich bin eingeschlafen. Ja, ich auch. Sie haben sich ausgetauscht und sie haben verstanden, dass es um Jesus ging. Den Ausgang, den er in Jerusalem haben sollte. Aber mehr haben sie nicht mehr wahrgenommen. Aber ärgerlich war es nicht. Ich glaube, es war sogar richtig gut. Genauso wie sie die Situation erlebt haben, so sollten sie die erleben. So ist das übrigens auch in deinem Leben. Du denkst vielleicht an manchen Stellen, also hätte ich jetzt das und das miterlebt, hätte ich das und das gemacht. Manchmal haben wir das nicht, manchmal liegt uns nicht alles in unserem Zuständigkeitsbereich. Manchmal erleben wir die Sachen einfach nicht. Manchmal verstehen wir Sachen nicht in diesem Moment. Und das ist aber auch richtig so. Es ist gut so. Weißt du, dass dort, wo du bist, dort das, was du erlebst, das, was um dich herum ist, dass das alles einen Plan hat und einen Sinn hat? Jetzt sagst du vielleicht, na, das kann ich mir so nicht vorstellen. Da ist doch wirklich was falsch gelaufen. Hier, dafür bin ich gar nicht verantwortlich. Und dieses und jenes. Und wir fangen an, uns irgendwie an allen Ecken und Enden zu stoßen, um deutlich zu machen, so wie es ist, damit sind wir nicht zufrieden. Wir wollen etwas verändern. Wir wollen etwas besser machen. Die Jünger hätten gerne auch alles mitgekriegt. Die hätten gerne sogar auch mit den anderen Jüngern wahrscheinlich drüber gesprochen. Aber so wie es war, war es in Ordnung. Das fällt einem natürlich leicht zu sagen. Zu sagen, so wie es ist, ist es in Ordnung. Gerade wenn da Krankheit ist. Gerade wenn da jemand, wir lesen es auch in der Bibel, wie Leute ins Gefängnis geworfen werden, wegen ihres Glaubens. Hat das seine Richtigkeit? Wir haben am Anfang gelesen, dass Gott derselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und diese Situation, die sich hier ergibt für die Jünger, die ist aus gutem Grund genauso gewesen. Ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was von dieser Situation mit und überlegt mal, wie ihr euch eigentlich verhalten hättet. Was das für euch bedeutet hätte, wenn ihr das so erlebt hättet. Jedes Ereignis in deinem Leben hat einen Sinn. Und da kommt natürlich jetzt Petrus daher und sieht, Moment mal, die verabschieden sich gerade. Nein, wir wollen hier bleiben. Und er fängt an, laut zu reden. Herr Jesus, es ist gut, dass wir hier sind. Sollen wir Hütten bauen? Woher und wie auch immer, aber Hütten. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Wir können hier oben bleiben. Eine schöne Situation. Er möchte sie festhalten. So wie du in deinem Leben sicherlich auch sagst, die schönen Momente, die können bleiben. Die dürfen gar nicht weggehen. Vielleicht war das Laubhüttenfest gerade. Das ist etwas, was in Israel ist, wo man eben auch Hütten baut und auch eben draußen unter freiem Himmel schläft. Also es ist nicht ganz so abwegig, dass Petrus das jetzt hier so sagt. Für uns mag es ein bisschen befremdlich sein. Lass uns Zelte aufschlagen. Aber in Israel war das gängiger Brauch. Aber dann passierte etwas. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, so heißt es in Lukas 9, da sprach Petrus zu Jesus eben, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns nun drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er da sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als Mose und Elia in die Wolke hineinkamen. Hui. Auf einmal war da eine Wolke. Sie haben sich gerade eben verabschiedet. Mose, Elia. Petrus sieht das und sagt, diese Situation möchte ich festhalten. Auf einmal kommt eine Wolke über sie, über Mose und Elia. Nicht Mose und Elia, über die Jünger. Und Mose und Elia gehen auf die Wolke zu. Und da bekamen sie ein wenig Angst. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Von der Herrlichkeit Gottes wird gesprochen, dass sie in einer Wolke auftritt, von der Schechina. Dass die Gegenwart Gottes, die dort eben ist, voller Licht und häufig repräsentiert wie eine Wolke. Wahrscheinlich dachten die Jünger, Mose und Elia werden gleich zum Himmel fahren auf dieser Wolke und wir sind mittendrin. Wir sind mit weg. Was auch immer. Es macht das Ganze ein bisschen schwierig, weil gerade eben war der Moment noch schön und jetzt fangen sie an, sich zu fürchten. War sicherlich auch sehr viel für die Jünger. Sie konnten auch sicherlich nicht alles verstehen. Aber das, was sie taten, ist gut zuhören. Und da kam eine Stimme. Und die sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Sie werden wahrscheinlich die Augen verschlossen haben, weil sie gerade eben Angst hatten. Und dann heißt es, als sie die Augen aufmachten, da sahen sie niemanden mehr als Jesus allein. Jesus ist derjenige, an den man sich wenden kann. Er ist derjenige, um den es bei diesem ganzen Ereignis geht. Alles dreht sich hier um Jesus. Deswegen ist die Frage, die du mit deinem Leben erstmal klären musst, wie stehst du zu Jesus Christus? Was ist er für dich? Ein Mensch? Das wäre bei so einer Situation ausgeschlossen. Ist er mehr für dich? Könntest du das Bild fassen, was die Jünger dort erlebt haben? Wie siehst du Jesus? Ich denke, es ist unbestritten, dass Jesus Gott ist. Und wie wir gehört haben, dass er derselbe ist. Gestern, wo er noch mit denen gesprochen hat, als sie hier gelebt haben, Mose und Elia. Heute für die Jünger dort und auch in Ewigkeit. Gott ist Licht, es ist nichts vor ihm verborgen. Und er hat alle Macht. Ich möchte das mal eben nochmal lesen. Versucht mal, euch in den Text hineinzuhören. Wenn es aus Lukas 9 lese ich jetzt nochmal. Es geht darum, versucht mal zu verstehen, wer scheint mehr. Wer hat eine größere Herrlichkeit? Ich formuliere es mal so, weil es schon merkwürdig ist, wie sich etwas entwickelt. Da ist es ab Vers 29. Und es geschah, während er betete, da wurde das Aussehen seines Angesichts anders. Und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Wir sehen eine Entwicklung. Am Anfang verändert sich Jesus. Die beiden Männer kommen, bringen ihre Herrlichkeit mit, wenn man so sagen möchte. Aber als die Jünger aufschauen, sehen sie Jesus leuchten und die anderen in seiner Gegenwart. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber in Daniel und auch in der Offenbarung sehen wir ein ähnliches Bild. Da sehen wir nämlich Jesus in seiner Herrlichkeit, wie er ist. Und alles andere muss sich ihm zubeugen. Eines Tages wird jeder seine Knie beugen müssen. Es geht um Jesus, um niemanden sonst. Dieses Ereignis hat geprägt. Einen Petrus und auch einen Johannes. Ich lese mal vor, was sie später schreiben in ihren Briefen. Ich lese zuerst aus 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben und unsere Hände berührt haben und den Hinblick auf das Wort des Lebens, was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm gibt es nicht die geringste Finsternis. Das hat Johannes beschäftigt, was er dort gesehen und erlebt hat. Und bei Petrus ist es nicht anders. 2. Petrus 1, Vers 16 heißt es, denn nicht, weil wir ausgeklügelten Legenden gefolgt sind, haben wir euch die Kraft und Gegenwart unseres Herrn Jesus bekannt gemacht, sondern weil wir Augenzeugen seiner Herrlichkeit, seiner Großartigkeit geworden sind. Denn er hat von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit erhalten, als er von der großartigen Herrlichkeit folgende Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Und diese Stimme haben wir vom Himmel ergehen gehört, als wir zusammen mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und wir halten das prophetische Wort nun umso fester. Und ihr tut gut daran, auch darauf zu achten, wie auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Auch Petrus hat das Ganze noch beschäftigt. Wir haben schon gesagt, es geht um Jesus. Und die Frage, die wir mitnehmen dürfen, die du für dein Leben mitnehmen darfst, wer ist Jesus für dich? Und wenn du jetzt sagst, sowas hättest du auch gerne erlebt, dann möchte ich im übertragenen Sinne sogar hoffen, dass du so etwas erlebt hast. Denn nur wenn du verstanden hast, dass Jesus weit mehr als ein Mensch ist, bekommt dein Leben die Wendung, die es so notwendig hat. Nur wenn du verstehst, dass Jesus derjenige ist, der ganz Mensch und ganz Gott ist, derjenige, der dich erretten kann, der im Zentrum deines Lebens stehen muss, erst dann hat sich dein Leben zum Besseren gewandt, hast du die Richtung eingeschlagen, wie Gott sie haben möchte. Deswegen, jeder Mensch, der dieses erlebt und verstanden hat, wer Jesus für ihn ist, der wird so ein Erlebnis gehabt haben. Weil Jesus nicht mehr einfach nur jemand war, der in der Geschichte war, sondern Jesus persönlich für ihn Gott geworden ist. Und das verändert alles. Wenn du sagst, so ein Ereignis habe ich schon erlebt, sowas habe ich in meinem Leben erlebt. Jesus ist, mit meinem Jesus gehe ich durchs Leben. Er ist Gott. Mit ihm an der Hand gehe ich. Dann ist alles gut. Dann wird dich dieses Ereignis aber auch nicht mehr loslassen. Dann wirst du darüber berichten, wie ein Petrus, wie ein Johannes. Dann wirst du sagen, dieses Licht, was ich dort gesehen habe, trage ich in die Welt hinaus. Denn das ist passiert. Ein Petrus und ein Johannes, auch ein Jakobus, sie haben vom Herrn gesprochen. Sie haben ihr Licht, wollte ich schon sagen, eigentlich ist es Gott selbst, in der Welt repräsentiert. Und das darfst du auch tun. Auch in einer dunklen Welt. Wir haben es ja gerade von Petrus auch gehört, wie er gesagt hat. Wir dürfen auch unsere Lampe scheinen lassen, auch wenn der Ort ziemlich dunkel ist. Das alles muss man in einem Kontext sehen. Denn als sie vom Berg runtergingen, gab es ein Problem. Und das konnte keiner lösen. Das konnte nur Gott lösen. Nur Jesus. Ich denke, diese drei Jünger werden ganz anders über die Situation dann gedacht haben. Die anderen kamen ganz aufgeregt und sagten, wir können diesen Personen dort nicht helfen. Und Jesus, so souverän wie er ist, hilft. Diese Menschen werden verstanden haben. Und ich hoffe, du in deinem Leben auch, dass wenn Jesus Gott ist und er Licht ist, alles vor ihm aufgedeckt ist und er jederzeit handeln und anschreiten kann. Und dass das, wie es gerade passiert, auch in deinem Leben und in deiner Situation, so schon seine Richtigkeit hat. Die Frage ist nur, wo richtest du deinen Blick hin? Auf die Probleme, die kommen? Als sie vom Berg runterkamen, waren sie schon wieder da. Aber gerade eben noch, genau. Und deswegen geht es auch bei der Betrachtung dieser Geschehnisse darum, dass auch wir unseren Blick wieder hin auf Jesus lenken. Er ist doch alles. Er ist doch derjenige, der alles in seiner Hand hat, der alles erleuchtet und der uns helfen kann. Und deshalb ist es so schön, wie wir das jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben, als sie die Situation nicht mehr einschätzen konnten, als sie sogar begannen, Angst zu haben, dann hörten sie Gott und sie schlugen die Augen auf und dann sahen sie niemanden mehr als Jesus allein. Nach unserem Leben werden wir vor ihm stehen. Und dann geht es auch um nichts anderes als die Beziehung, die du zu ihm eh schon auf Erden hattest. Deswegen wünsche ich dir so sehr, dass du auch so ein Ereignis erlebt hast. Wahrscheinlich wirst du das nicht so direkt erleben. Aber du wirst sagen, ich habe diesen Moment gehabt, wo ich verstanden habe, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, der einmal gelebt hat. Nein. Er ist nun mein Herr und Heiland. Und das wünsche ich dir so sehr. Und wenn du sagst, ja genau das habe ich noch nicht erlebt, dann beschäftige dich bitte mit ihm. Denn er ist der Einzige, der nicht nur diesen Menschen helfen konnte, der uns allen hier helfen kann. Und deswegen, wir können froh sein, dass wir über diese Geschichte was erfahren haben. Hätte es nicht drin gestanden, und die Chance war sehr groß. Sie sollten ja nicht drüber reden. Wir haben das jetzt gehört. Wir haben jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Aber das ist sicherlich noch nicht alles. Frag bitte Gott, was das bedeutet, was das für dein Leben bedeutet. Aber sei dir bitte ganz sicher, dass Jesus die richtige Rolle, die richtige Position in deinem Leben hat. Amen.